Liebe Freunde, vor einer Kirche hängt ein riesengroßes Plakat und da steht drauf: Gott hat immer Zeit für dich. Unten dran ist ein kleiner Zettel: Sprechstunde des Pfarrers, mittwochs von 17 bis 18 Uhr. Die Kirche ist wirklich manchmal ein komischer Verein. Ich habe euch gestern erzählt, wie das alles mit Jesus angefangen hat, und heute will ich euch erzählen, wie das mit der Kirche angefangen hat. Jedenfalls mit der Kirche in Europa. Denn die Geschichte von Jesus hat sich ja nicht in Europa abgespielt, sondern in Israel. Jesus war Jude, seine Jünger waren Juden, sein wichtigster Missionar, der Paulus, der war auch Jude, und der war es, der die Botschaft von Jesus nach Europa gebracht hat. Also ursprünglich ist ja der Paulus einer der schärfsten Christengegner gewesen, die es je gegeben hat. Der Paulus hatte gehört, dass die Christen sagen, Jesus wäre an dem Kreuz gestorben und so und begraben worden. Und dann wäre der nach 3 Tagen wieder auferstanden und würde leben. Und da hat der Paulus sich gesagt, also das ist ja ein total hirnverbrannter Blödsinn. Und wer solchen Unsinn erzählt, der gehört nicht in die Freiheit. Solche Leute müssen verhaftet werden. Und da hat er sich im Auftrag des Hohen Rates auf die Spur gemacht und hat Christengemeinden ausgeräuchert, ins Gefängnis gebracht. Und eines Tages, als er wieder unterwegs ist, um eine Christengemeinde auszuräuchern, da begegnet ihm mitten am hellerlichten Tage auf der Landstraße Jesus. Und da haut's ihn auf die Bretter und er begreift, ich habe mich geirrt und es ist wahr, was die Christen sagen. Jesus lebt. Und von da an macht dieser Mann nichts anderes, als von einem Stadt zum anderen, von einem Dorf zum anderen gehen, von einem Land zum anderen zu marschieren und den Leuten zu sagen, Leute, es ist wahr, Jesus lebt, der Sohn Gottes ist lebendig. Und jeder auf dieser Welt kriegt durch diesen Mann eine Chance und kann in das Reich Gottes kommen, in den Himmel. Eines Tages marschiert der Paulus zusammen mit seinem Freund, mit dem Silas, durch Kleinasien. Das ist die Gegend, die heute die Türkei ist. Und dann bekommt er Predigtverbot. Aber nicht von der Polizei, sondern vom Heiligen Geist. Da heißt es ihnen, da wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, in dieser Landschaft das Wort zu predigen. Ja, wenn ich sowas lese, da wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, da frage ich mich, wie merkt man den Heiligen Geist? Wie macht denn das der Heilige Geist? Ganz bestimmt hat ja Paulus nicht so eine Stimme vom Himmel gehört. Lieber Paul, halt dein Maul, in Asien bist du stille, das ist so Gottes Wille. Es steht überhaupt nicht hier, wie der das mitgekriegt hat, was Gott von ihm will. Also ist die Frage, wie erfährt man den Willen Gottes? Die Grundvoraussetzung ist folgendes. Du erfährst Gottes Willen, wenn du bereit bist, Gottes Willen zu tun. Wenn du bereit bist, Gott zu gehorchen, ist Gott auch bereit, dir seinen Willen zu offenbaren. Und dazu benutzt er Menschen und die Bibel und äußere Umstände und innere Unruhen und was weiß ich. Gott hat 1000 Möglichkeiten, um dir seinen Willen klarzumachen. Und wie der das macht, das lass mal ganz seine Sorge sein. Deine Sorge hat einzig und allein zu sein, dass du bereit bist, ihm zu gehorchen. Von dir wird nur eins erwartet, das ist die Bereitschaft zum Gehorsam. Und das heißt erstens, der feste Glaube, dass Gott in dein Leben eingreift und zu dir spricht. Und zweitens, die feste Bereitschaft, auch für das offen zu sein, was deinen Lebensplänen widerspricht. Und diese Voraussetzung, die war beim Paulus gegeben. Der war bereit, Gott unter allen Umständen zu gehorchen, auch wenn er ihn nicht mehr verstand. Und er verstand ihn eines Tages überhaupt nicht mehr. Denn selbstverständlich hatte der Paulus für sein Leben große Pläne und Vorstellungen, der war ein großer Stratege. Der hatte vor, die ganze Türkei zu missionieren. Und zack, kriegt er plötzlich dieses Predigtverbot. Daraufhin marschiert er in Richtung Norden, so Richtung zur Küste, das sind Großstädte. Vermutlich, so kombiniert er, hat Gott ihn, den Paul, ausersehen, dass er in der Metropole predigt. Er macht unterwegs schon fleißig Stimmübungen. Der sieht sich schon im Geist auf dem Marktplatz stehen und zu Tausenden reden. Da zeigt ihm Jesus wieder die rote Karte. Der Geist von Jesus ließ es ihnen nicht zu. Ich nehme an, Paulus und Silas, die werden miteinander nicht nur geredet haben, sie werden auch mit Jesus geredet haben. Die werden gesagt haben, der Herr Jesus, was willst denn du eigentlich von uns? Wo sollen wir denn hingehen, wenn du dir schon die Chance entgehen lässt, uns in der Hauptstadt zu predigen zu lassen? Sag uns doch wenigstens die Richtung, wo wir hingehen sollen. Es kommt keine Antwort. Damit musste auch der große Paulus leben, dass Gott nicht auf der Stelle jedes Gebet beantwortet. Man muss manchmal lange auf eine Antwort warten. Und es bleibt den beiden. Ach, die Technik, Leute, das ist doch was. Das ist was Schönes, aber wenn man so verkabelt ist, ist es nicht so angenehm. Also, die haben gebetet und keine Antwort bekommen und sind ratlos. Und da bleibt denen gar nicht übrig, als ein schiefes Gesicht und an Mysien vorüberzuziehen, machen so eine scharfe Linkskurve. Da zogen wir an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. Troas, das ist das sagenumwobene Troja, das liegt ganz unten an der Meeresküste, wo der Weg aufhört, wo das Land aufhört. Und da hört für Paulus auch der Spaß auf. Der Paulus sieht kein Land mehr. Der versteht Gott nicht mehr. Der ist am Ende. Seine Strategie, die Türkei zu missionieren, die ist im Eimer. Sein Traum, in der Großstadt zu predigen, der ist geplatzt. Sein Plan, Großes für Gott zu tun, der zerrinnt ihm, so wie der Sand, der ihm durch die Finger rinnt. Paulus sitzt mit Silas am Strand, im Sand, und spielt mit Muscheln und weiß nicht mehr weiter. In so einer Situation ist immer das Beste, erstmal eine Runde zu schlafen. Die beiden Strategen, die hauen sich unter den nächsten Ginsterbusch und nach ihrer langen Wanderung versinken sie in einen tiefen Schlaf. Und da, als Paulus nichts mehr sagt und nichts mehr fragt und nichts mehr weiß und nichts mehr besser weiß, da fängt Gott an, zu ihm zu reden, und zwar durch einen Traum, durch eine Vision. Erst hört er so eine Stimme, so ungefähr wie Udo Jürgens, so ein Gitarrenklänge, griechischer Wein. Und dann sieht er einen Mann und er weiß sofort, das ist ein Grieche. Oder wie man damals sagte, ein Mazedonier. Also Paulus, der Fußgänger, der träumt nicht von einem Mazda, er träumt von einem Mazedonier. Da stand ein Mann aus Mazedonien, der stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das ist der ganze Traum. Paulus schlägt die Augen auf und anschließend dem schlafen Silas aufs Kreuz, dass er denkt, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Und während sich der Silas noch den Schlaf aus den Augen räumt, erzählt Paulus ihm seinen Traum. Er weiß noch nicht, was es für ein Traum ist. Er weiß nur, dass es ein griechischer Traum ist. Weil er die ganze Zeit ja sagt, griechisch ist raus, was er bedeutet, oder griechisch ist nicht raus, was er bedeutet. Und dann beraten die beiden, ob sie den Traum vergessen können oder ob das vielleicht eine Botschaft von Gott ist, die sie beachten müssen. Leute, das ist was ganz Herrliches, wenn man in einer solchen Situation nicht alleine ist, sondern wenn man einen Menschen, einen Kumpel, einen Bruder dabei hat, mit dem man darüber reden kann, darüber beten kann. Wenn ich in solchen Veranstaltungen unterwegs bin, da bin ich ja nie alleine. Also mich gibt's alleine eigentlich gar nicht. Ich bin immer im Doppelpack oder im Trio, wie hier jetzt mit den beiden. Ich war mal zu so einer Veranstaltungsreihe, war ich mit einem anderen, mit dem Jörg. Und das fand statt, nicht wie hier in so einem Saal, das war in einer Kirche. Und die Kirche stand im Gelände eines Diakonissenhauses, war also ganz heiliges Gelände. Und dort war der Teufel los, dort trat der Teufel in Gestalt des Pfarrers auf. In dem Moment, als wir zur Entscheidung für Jesus aufriefen und ein paar Mädchen vorne standen, sich bekehrt hatten, da tauchte der Pfarrer auf, unterbrach das Ganze, verhinderte, dass wir da die Bekehrung mit den Mädchen machten und verwandelte den ganzen Abend in eine Diskussionsveranstaltung. Die Gemeinde, die standen alle auf und brüllten gegenseitig, haben sich der Irrlehrer beschuldigt und ein Tohuwabohu war dort. Das sind doch nicht alle so brav wie ihr. Bedenkt ihr, was da manchmal los gewesen ist. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn einem sowas passiert, also das kriegt man ja nicht einfach so los. Das kann man ja eigentlich nicht so ohne weiteres verkraften. Und deswegen haben wir noch lange im Quartier, als wir dann stundenlang noch geredet haben, noch miteinander gebetet und so, dann Licht ausgemacht. Gute Nacht, Jörg, schlaf schön. Nur noch eine Weile, es war inzwischen schon 2:30. Da habe ich mich in mein Bett aufgesetzt. Da sah ich, der Jörg, der saß auch schon in seinem Bett wieder. Haben wir weiter geredet, weiter gebetet. Wie gesagt, es ist ein Segen, wenn man in Situationen, wo man nicht weiß, wie man die deuten soll, was man da machen soll, wenn man da einen Bruder bei sich hat. Als Paulus und Silas nachts 2:30 aufrecht unter ihrem Ginsterbusch sitzen und über den Traum nachdenken und beten und reden, da wird denen klar, das ist ein Ruf Gottes, den wir beachten müssen. Und von dem Moment an wird die Traumreise zur Dienstreise. Das geht den beiden so wie euch, die versuchen krampfhaft sich vorzustellen, wo sind wir denn eigentlich jetzt hier gelandet? Also wo sind wir und wo ist in aller Welt, wo ist denn Mazedonien? Die sitzen an der äußersten Küste vom Mittelmeer, also fast an der äußersten Spitze der Türkei. Könnt ihr euch vorstellen, dass, also hier oben, das wäre jetzt mal die Türkei. Und hier unten, da ist Wasser drin, das ist so, da ist das Mittelmeer. Und da drüben, da ist Mazedonien, das ist nur ein Katzensprung hinüber in das andere Land. In die andere Welt, in einen anderen Kontinent, nach Europa. Und da wird ihnen klar, Gott hat uns hierher geführt, damit wir auch dorthin gehen und auch den Menschen, die dort leben, die Botschaft von Jesus bringen. Wir wurden gewiss, steht hier, dass uns Gott dahin berufen hat, um ihnen das Evangelium zu predigen. Auf der Stelle fahren die in ihre Sandalen. Die hatten die zum Auslüften ein paar Meter weiter an den nächsten Baum gehängt. Und ab geht's mit dem nächsten Schiff. Ab ins Abendland. Und das ist der große Sprung des Christentums vom Morgenland zum Abendland. Vom Osten nach dem Westen. Seit da heißt die Losung, let's go West. Nach wenigen Tagen betreten die beiden Boten von Jesus den Boden von Europa. Sie kommen nach Philippi, so heißt die Gegend dort, die Hauptstadt. Und als erstes ist natürlich eine Stadtrundfahrt angesagt. Sie suchen überall nach einer Synagoge, also nach einem Gotteshaus der Juden. Vielleicht sind irgendwelche Glaubensgenossen hier ansässig oder so, aber es ergeben sich tagelang keine Kontakte. Am nächsten Feiertag gehen sie raus, 2 Kilometer weiter an den Fluss, weil sie vermuten, dass sich vielleicht dort Juden zum Gottesdienst versammelt haben. Das war in der Antike so, dass die Menschen am Flussufer Gottesdienste abgehalten haben. Aber auch dort findet keine Versammlung statt. Kein Rednerpult, es wird ein Paulus aufgestellt. Keine Hörermenge erwartet seine Botschaft. Die einzigen, die am Flussufer rumschnattern, das sind Möwen, Rohrdommeln, Flugenten und ein paar Frauen. Das sind Frauen, die wollen gerade zusammen ihr Gebetsfrühstück abhalten. Und die packen gerade so aus, ihre selbstgebackenen Brötchen und selbstgehäkelten Tischdeckchen, das legen sie alles schön hin. Und dann wollen sie eben zusammen frühstücken. Also eine der Feinde war eine total verrückte Nudel. Die hatte immer neue Rezepte, also Johannisbeermarmelade mit Spinat und Haselnüssen und so, also immer was Neues. Und als der Paulus das sieht, da ist er natürlich enttäuscht. Das ist ja nicht ganz das, was er sich vorgestellt hat. Er hatte ja im Traum einen Mann gesehen. Weit und breit kein Mann in Sicht. Und als der Paulus diese Frauen sieht, da fragt er sich, ob er überhaupt an der richtigen Stelle gelandet ist. Da hatte Gott ihm in der Landschaft Asien, also in der Türkei, das Predigen verboten. Gott hatte ihn an den dicht besiedelten Städten vorbeigeführt. Gott hatte ihn hunderte Kilometer durch die Gegend gescheucht. Und die ganze göttliche Aktion bloß deshalb, damit er am Schluss, am Fluss, eine Bibelstunde für ein paar Frauen halten soll. Der Paulus hatte sich vorgestellt, einen ganzen Kontinent für Jesus zu gewinnen. Jetzt stellt sich heraus, dass er das Damenkränzchen von Philippi unterhalten soll. Also das darf doch nicht wahr sein. Ich kann meinen Kollegen Paulus ganz gut verstehen. Wenn ich an solchen Abend zur Entscheidung aufrufe für Jesus, da habe ich manchmal gebetet, Herr, nun greift er auch mal die Starken raus, greift er mal ein paar von den jungen Männern. Und dann mache ich die Augen auf und wer hat sich bekehrt? Ein paar kleine Mädchen. Ich weiß inzwischen längst, wie falsch diese Einstellung ist. Und wie groß die Rolle der Frauen in der Kirchengeschichte ist. Und der Paulus wusste es eine halbe Stunde später auch. Denn eine von diesen Frauen war ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Eine von diesen Frauen war die Person, mit der Gott die Missionierung Europas einfädeln wollte. Eine von diesen Frauen war ein auserwähltes Werkzeug. Das war die mit dem Schlitz im Kleid. So was hat der Paulus noch nie gesehen. Außerdem die Haarfarbe, knallrot. Schmuck, Ohrringe wie Wagenräder, wie der Heide Simonis. Alles schweineteuer, letzter Schrei. Auf dem Kopf hatte die als Hut so eine dekorierte Gemüseschallplatte wie Nina Hagen. Und vor allem wie die roch, das konnte der Paulus schon ein paar Kilometer gegen den Wind riechen. Die kaufte sich ihr Parfüm nicht in irgendeiner billigen Kaufhausdrogerie oder so. Und dann kam raus, die kaufte nicht nur in der teuersten Boutique ihr Parfüm. Das war die Chefin von der teuersten Boutique von Philippi. Lydias lustiges Lotenlädle hieß das ganze Ding. Die handelte mit kostbarem Purpur, Purpurstoffen. Ein Pfund mit Importpurpur gefärbte Wolle, das kostete unheimlich viel Geld. Und weil sie so teure Sachen hatte, hatte sie natürlich auch nur eine Kundschaft, die entsprechend zahlen konnte. Die Reichen verkehrten ihr und bei ihr und demzufolge war sie selber reich. Die Lydia, so hieß diese Lady, das war eine Dame von Welt, die schwamm in Geld. Die hatte alles, vom Swimmingpool bis zum Schaukelstuhl. Aber eins hatte sie nicht und das fehlte ihr. Und das war Frieden mit Gott. Denn Frieden mit Gott, das kann man sich für kein Geld in der Welt kaufen. Vergebung der Sünden ist ja für kein Geld in der Welt zu erwerben. Irgendwann werden sowieso immer alle Währungen vorbei sein. Der Euro ist es ja sowieso, glaube ich, schon jetzt wieder. Und am Ende, da gibt es überhaupt keine Währung, die irgendwas mehr gültig ist. Am Ende, da gilt nur noch eine Währung, das ist das Blut von Jesus Christus. Die Bibel sagt, das Blut von Jesus Christus macht uns rein von aller Sünde. Und dadurch kommen wir rein in den Himmel. Die Lydia, die suchte für ihr Leben mehr als bloß materiellen Reichtum. Die suchte nach Gott. Und das ist das Erste, was wir hier von ihr erfahren. Sie wird hier ausdrücklich als eine gottesfürchtige Frau bezeichnet. Das heißt, sie, die eigentlich eine Heidin war, aus dem heidnischen Land stammte, die hielt sich so ein bisschen zur jüdischen Gemeinde, um da irgendwas über Gott zu erfahren. Und da tauchen nun plötzlich diese beiden Wanderprediger auf und sagen, wir bringen die neuesten Nachrichten von Gott. Und da wird sie hellhörig. Sagt, wieso? Jungs, erzählt mal, was gibt's Neues von Gott? Ja, sagt der Paulus, pass mal auf. Die neueste Nachricht von Gott ist, Gott hat einen Sohn. Und der hat einen Namen. Der heißt Jesus. Und dann hat der Paulus das erzählt, so ungefähr das, was ich gestern euch erzählt habe. Wer Jesus war, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, die Kinder gesegnet, die Kranken gesund gemacht, die Aussätzlichen geheilt, alle Menschen zu sich in das Reich Gottes gerufen. Und dann hat der Paulus immer weiter erzählt, wie sie am Ende dann über den Jesus hergefallen sind, haben sie ihn verhaftet. Und beim Prozess, da haben sie ihm so einen roten Purpurmantel umgehangen, wie es Purpur, da wurde die Purpurhändlerin aber hellhörig. Ja, und da haben sie ihn dann doch angespuckt und da haben sie ihn am Schluss getötet und gekreuzigt. Und da sagte Lydia, also komm, von solchen Göttergeschichten, da haben wir in Griechenland genug. Nee, sagt der Paulus, ihr halt noch mal die Klappe, red nicht immer dazwischen. Jetzt kommt der Hit. Der Jesus, den die getötet haben, der ist auferstanden. Was heißt auferstanden? Na, der ist auferstanden, der lebt. Und dem bin ich begegnet. Und da erzählt er das, was ich euch vorhin erzählt habe. Wie er ihm auf der Straße begegnet ist. Und sagt, genauso kannst du ihm begegnen, jeder Mensch. Jesus lebt. Und wie er das alles so erzählt, da fangen bei der Lydia die Ohren an zu glühen. Da fängt sie Feuer. Eine Frau fängt Feuer. Sie hört zu. Und das ist das Zweite, was die Bibel hier feststellt. Hier steht ausdrücklich, sie hörte zu. Damit fängt der Glaube nämlich immer an, dass ein Mensch überhaupt erst einmal zuhört. Die hätte auch weghören können. So wie das Millionen Menschen heute in Europa machen. Die weghören, wenn von Gott die Rede ist. Und die nie eine Kirche betreten, nie eine Seite in der Bibel lesen, nie ein Gebet zu Jesus sprechen. Das hat ja mal eine Zeit gegeben, da nannte man Europa das christliche Abendland. Ja, von christlich ist ja heutzutage kaum noch die Rede. Man müsste ja eher vom antichristlichen Abendland reden. Vor ein paar Jahren haben ja die Völker Europas diskutiert, wollten sich eine gemeinsame Verfassung geben. Und da war ein Diskussionspunkt, ob in dieser Verfassung Gott vorkommen darf. Wie in der deutschen Verfassung zum Beispiel, in der Verantwortung vor Gott heißt, da im Grundgesetz. Und dann haben die Völker Europas aber auch hier entschieden, nein, der Name von Gott hat in der Verfassung unseres Europa nichts zu suchen. Das ist das antichristliche Abendland. Und von diesem Abendland, da sind ja zwei Weltkriege ausgegangen. Hier ist der Atheismus entstanden, hier hat der Antisemitismus seine Orgien gefeiert. Und heute fragen ja viele junge Menschen, wie war denn das eigentlich möglich, dass in der Nazizeit die damalige Generation zu Millionen Morden an Zigeunern, an Homosexuellen, an Kommunisten, an Christen, an Widerstandskämpfern und vor allem an 6 Millionen Juden geschwiegen hat. Die waren da alle getauft, konfirmiert und geimpft. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen untersuchen, aber ich will mal alle, die so fragen, die will ich zurückfragen. Warum schweigt ihr heute, trotz eurer Kirchenzugehörigkeit und trotz eures Glaubens oder eures Humanismus, warum schweigt ihr zu den Millionen Morden, die in unserem Land heute passieren? Jeden Tag werden in unseren Kliniken Kinder zu Tode gebracht. Lebendige Kinder, unschuldige Kinder. Vom Mutterleib in die Mülltonne geschmissen. In Deutschland sind das im Jahr etwa 300.000. Im Weltmaßstab sind das 42 Millionen. Die Abtreibung ist die größte Todesursache, die es gibt. Es sterben an Abtreibung mehr Menschen als an AIDS, Krebs oder Herzanfall oder irgend sowas. 42 Millionen. Diese Zahl könnt ihr alle lesen. Könnt ihr euch alle über sowas informieren. Und viele von euch haben das vielleicht schon gelesen. Man kann heute sogar Filme sehen. Man kann Filme sehen, wie so eine Abtreibung gemacht wird. Wie da mit so einem Metallgegenstand in den Leib der Frau reingefahren wird. Und da wird das Kind, was da drin ist, wie angebrannter Gulasch aus dem Kochtopf zerstückelt, rausgekratzt, in die Mülltonne geschmissen. Ihr wisst das alle, oder ihr könnt es alle wissen. Ihr seid alle informiert. Und ich frage euch, wo bleibt euer Protest? Was unternehmt denn ihr dagegen? Also hört bitte auf, die Generation in der Nazizeit zu beschuldigen, weil die oft feige geschwiegen haben. Den Leuten, wer damals den Mund aufgemacht hat, der hat sein Leben riskiert. Was riskiert denn ihr, wenn ihr so im Pausengespräch in der Firma oder in der Schule, wenn es auf der Abtreibung kommt, mal ein Wort dagegen sagt? Im äußersten Fall, wenn ihr in der medizinischen Bereich beschäftigt seid, könnte es einen Beruf kosten. Wir haben in Chemnitz zum Beispiel, da haben wir 4 Hebammen gehabt, die haben eines Tages gesagt, jetzt ist Schluss. Wir sind Hebammen geworden, um Menschen ins Leben zu bringen. Und wir machen das nicht mehr mit, dass wir sie aus dem Leben in den Tod bringen müssen. Nun haben sie einfach ihre Stellen gekündigt. Die haben ihre ganze Existenz aufs Spiel gesetzt. Aber denen ist es genauso gegangen wie den Hebammen, von denen die Bibel berichtet, die dafür sorgen mussten, zur Zeit des Moses, dass die kleinen Jungs alle getötet wurden. Da wird berichtet, das haben mal ein paar Hebammen einfach nicht mehr mitgemacht. Und da heißt es dann, und Gott hat sie und ihre ganzen Familien gesegnet. Auch die 4 Hebammen sind nicht untergegangen. Die machen trotzdem jetzt weiter auf andere Art und Weise ihren Dienst. Das sind mal paar, die den Mund aufgemacht haben. Aber die meisten Menschen heute, die schweigen. Oder was noch schlimmer ist, sind mit der Abtreibung einverstanden. Oder was das Allerschlimmste ist, wenn welche hier sind, die ihr selber damit zu tun habt. Ihr habt das vielleicht vorhin nicht mitgekriegt, als der Wolfgang dieses Wahnsinnslied gesungen hat von den Müttern. Und da hat er auf einmal nicht mehr von den Müttern gesungen, sondern auch von den Vätern und Eltern. Zur Abtreibung gehören ja auch Männer, nicht bloß Frauen. Da gehören ja Männer, die da mitreden. Der Erzeuger des Kindes, auch die Väter, die Großväter, Großmütter, Verwandtschaft, die reden ja alle damit und raten dazu oder ab. Wir haben in unserer Gemeinde eine junge Frau gehabt, die hatte schon zwei Kinder und der Junge, also ich will mich mal höflich ausdrücken, der war schwer lenkbar, will ich mal sagen. Also wenn die bei uns waren, auf einmal stieg der auf den Stuhl und nahm ein Bild von der Wand oder dann ging der mal raus, auf der Rausch das Wasser, da saß der in meiner Badewanne. Also diese Mutter hatte es nicht leicht, den Jungen in den Griff zu kriegen. Und eines Tages kommt die zu meiner Frau und sagt, du, ich krieg noch ein Kind. Und wie meine Frau so war, hat die gleich um den Hals genommen, ja, ich freue mich doch für dich und so. Und da hat die Mutter die groß angeguckt und gesagt, du bist der erste Mensch, der sich freut. Alle anderen haben gesagt, du hast doch schon genug Schwierigkeiten mit den zwei Schrappen, lass doch das dritte Kind wegmachen. Das ist doch schon in der christlichen Gemeinde der erste Rat, der gegeben wird. Es ist schon schlimm genug, wenn man heute in der Zeitung liest oder Fernsehen oder irgendwo, wenn von sexuellem Missbrauch die Rede ist. Aber Leute, 42 Millionen Kinder sterben, weil Erwachsene ihre Sexualität missbraucht haben. Sich bloß einen Spaß gemacht haben, aber die Folgen nicht tragen wollen. Mir hat mal jemand gesagt, ich soll nicht in jeder dritten Predigt über die Abtreibung reden. Das würde vielen schon zum Halse raushängen. Ja, das ist so, wie wenn eine Gemeinde zum Pfarrer gesagt hätte, in der Nazizeit, Herr Pfarrer, reden Sie nicht immer von den verfolgten Juden, das hängt uns schon zum Halse raus. Nur das hängt mir schon längst zum Halse raus, das Thema. Das ist doch kein angenehmer Gedanke, in einem Volk mit so vielen Mörderinnen zu leben. Ich kann das gar nicht mehr sehen, so wie die Frauen. Hier, ich war mit dem Wolfgang mal auf dem Marsch des Lebens in Berlin mit, wo wir da marschiert sind, wo am Rande überall diese Personen standen, mit diesen Schildern, mein Bauch gehört mir. Man kann ja in Deutschland heutzutage, wenn man einen Marsch des Schweigens macht und für das Leben eintritt, das nur noch unter Polizeischutz tun. Und die ganzen Lesben und was da am Rande stand, was die alles gebrüllt haben, das kann man ja gar nicht wiederholen. Aber sie haben ja alle dieses Schild gehabt. Mein Bauch gehört mir. Wo steht das geschrieben? In der Bibel steht, wisst ihr denn nicht, dass euer Bauch ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und dann geht's weiter. Man denkt, das ist für heute geschrieben. Und ihr gehört euch nicht selbst, steht in der Bibel. Aber das wissen die Menschen ja nicht, weil sie ja die Bibel nicht lesen. Weil die Menschen Gott, auf Gott nicht mehr hören wollen, da schweigen sie daneben. Gott hat zum Beispiel auch gesagt, du sollst nicht töten, aber da halten sich ja die Ohren zu vor diesen Tönen, die uns nicht angenehm klingen. Wer sich die Ohren vor Gottes Wort zuhält, der hält auch eines Tages den Mund vor den Menschen. Und unser Land, unser Kontinent, unsere Welt, die braucht erstmal wieder wenigstens ein paar Menschen, die bereit sind, auf Gott zu hören und das zu tun, was Gott verlangt. Leute, wir sind dabei, das Haus Europas zu bauen. Also jedenfalls, ihr jungen Menschen, ihr werdet noch in dem Haus Europa leben. Ja, denkt ihr denn vielleicht, dass Gott sich das gefallen lässt, wenn sich Jahr um Jahr der Berg von Kinderleichen im Keller dieses Hauses erhöht? Pro Stunde werden in der Europäischen Union 138 Kinder abgetrieben. 138 Kinder jede Stunde, jede Stunde, jede Stunde. Ja, wie soll denn das gehen? Wie soll Gott sowas segnen? Was soll denn das für eine Zukunft werden? Wir brauchen Menschen, Gott braucht Menschen, Gott sucht Menschen, die das zu machen, die bereit zu machen sind, was die Lydia gemacht hat. Zuhören, auf Gottes Wort hören. Und nicht bloß hören, sondern es tun, gehorchen. Die Lydia, so heißt es hier, sie hörte zu. Und dann kommt dieser geheimnisvolle Vorgang der Bekehrung. Da heißt es hier im Vers 14, und dann tat der Herr ihr Herz auf dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Wir haben vorhin gesungen, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt Gottes Kraft. Und das ist hier gemeint mit diesem Satz, da tat Gott ihr das Herz auf. Dass du dich bekehrst und dass Gottes Wort in deinem Herzen Wurzeln schlägt, das ist ein Wunder, das Gott tut. Das Einzige, was du tun kannst, ist zuhören. Das Einzige, was ich tun kann, ist reden zu dir. Und ich rede zu dir und bringe zu dir die gleiche Botschaft, die der Paulus vor 2000 Jahren am Flussufer dieser kleinen Frauengruppe gesagt hat. Ich bringe dir die beste Nachricht der Welt. Und diese Nachricht heißt, Gott hat dich lieb. Und Gott fragt nach dir. Und er ist interessiert an dir. Und wie sehr er an dir interessiert ist, das hat er bewiesen durch die Sendung seines Sohnes, der stellvertretend für dich an deiner Stelle am Kreuz gestorben ist. Der hat die Strafe für deine Schuld auf sich genommen. Für dein Schweigen, für dein Reden, für dein Rumtreiben, auch für dein Abtreiben. Ich höre jetzt auf, von dem Thema Abtreibung zu reden. Ich will nur noch eins sagen. Wir sind nicht hierher gekommen, um denjenigen unter euch, die mit einer Abtreibung zu tun haben, noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen zu machen. Das hast du ja schon. Das ist doch der Grund, warum du die Straßenseite wechselst, wenn eine Frau mit einem Kinderwagen kommt. Weil du den Anblick nicht ertragen kannst. Und dir sagst, wo ist denn mein Kind, wo haben sie denn das hingeschmissen? Und ich kann nicht mit dem Kinderwagen fahren und hätte es tun können. Und deine Schlaflosigkeit und Depressionen, was du hast, das sind doch alles die Folgen des schlechten Gewissens. Das wollen wir nicht noch vergrößern. Nein, wir sind hierher gekommen aus einem ganz anderen Grunde. Wir wollen dir sagen, so muss das nicht weitergehen. Das brauchst du nicht. Du brauchst nicht mehr ein Leben lang unter diesem Druck und dieser Wahnsinnsschuld zu leiden. Sondern es gibt eine Vergebung. Weißt du, was Vergebung ist? Na, da komm zu Jesus. Wenn du dir das noch nicht vorstellen kannst, komm zu Jesus. Der hat am Kreuz noch als Sterbender um Vergebung für seine eigenen Mörder gebeten. Dann ist er bereit, auch dir zu vergeben, wenn du einen Mord wie eine Abtreibung begangen haben solltest. Es gibt bei Jesus, so unwahrscheinlich das klingt, es gibt eine Vergebung, dass du wieder ein reines Gewissen haben kannst, mit Gott im Reinen sein kannst und mit dir. Und wieder leben kannst. Wenn du das glaubst, dass Jesus dir deine Sünde vergibt. Und Abtreibung ist ja nur ein Beispiel für Sünde. Ich hätte ja auch was ganz anderes als Beispiel nehmen können. Hätte mal über die Alkoholsauferei von euch Männern reden können. Wenn du das glaubst, dass Jesus dir deine Sünde vergibt, dann bist du Gott recht. Dann kommst du wieder im Leben zurecht. Dann hast du Frieden mit Gott. Und Frieden mit Gott, das ist doch nun wirklich die beste Nachricht für diese Welt, wo sich alle Menschen gegenseitig umbringen, bedrängen, ausschalten, ein Volk gegen das andere, die Juden gegen die Araber, die Schwarzen gegen die Weißen, die Erwachsenen gegen die Jugendlichen, Männer gegen Frauen, überall in der Welt ist Krach. Und überall könnte Frieden sein, wo die Menschen Gottes Friedensgebot annehmen. Hast du Frieden mit Gott? Möchtest du ihn haben? Du kannst ihn haben heute Abend, auf der Stelle, wenn du dich für Jesus entscheidest. Die Lydia, die hat sich auf der Stelle für Jesus entschieden. Und das ist das Dritte, was wir von dir hören. Die hat ihre Antwort nicht verweigert. Und die hat ihre Bekehrung nicht verschoben, sondern die hat Jesus sofort in ihr Leben aufgenommen. Heute ist ja große Mode geworden, wenn man von Jesus hört, dass man ja noch lange diskutieren muss, ob man nun Christ wird oder nicht und pipapo. Diese Modedame Lydia, die hat eine einzige Predigt gehört und da war alles klar. Und ich frage dich, wie viele Predigten du schon gehört hast und dir noch anhören willst, bis du zur Klarheit kommst. Ich sage ja nicht, dass es bei jedem so schnell gehen muss wie bei der Lydia. Gott hat Zeit. Jeder Mensch hat seine eigene Entwicklung. Und Gott pult nicht irgendwelche Knospen auf und guckt nach, was da rauskommt. Der wartet, bis der Glaube gewachsen ist und sich entfaltet. Aber irgendwann ist es doch soweit, dass du sagen kannst oder sagen musst, ja, ich will es jetzt annehmen. Jedenfalls ist es bei der Lydia so schnell gegangen. Und ich will euch jetzt schnell noch sagen, wie es mit ihr weitergegangen ist. Die hat sich anschließend taufen lassen. Und dann hat sie aus ihrer Taufe und Bekehrung die notwendigen Konsequenzen gezogen. Sie hat Paulus und Silas, diese beiden obdachlosen Reiseprediger, in ihr Haus aufgenommen. Ein Bett, ein Bad, ein Klo. Das sind die drei wichtigsten Dinge, die der reisende Evangelist braucht. Und einen echten Christen, den erkennt man nicht bloß so an seinen Worten, sondern eben auch an Taten. Und Gastfreundschaft, das ist eines der typischsten Kennzeichen von Christen. Die Lydia öffnet Gott erst ihr Herz und dann ihr Haus. Und so wurde das erste Modehaus von Philippi das erste Gemeindehaus von Philippi. Und die Boutiquebesitzerin Lydia, die erste Christin Europas. Mit ihr hat die Kirche in unserem Kontinent angefangen. Und mit dir kann es weitergehen, wenn du heute Jesus annimmst. Ich will euch zum Schluss auf eins noch aufmerksam machen. Die Lydia hatte bis zu dem Tage, der hier in der Bibel geschildert wird und den ich euch erzählt habe, den Namen von Jesus noch nie gehört. Und falls du heute Abend zum ersten Mal bewusst diesen Namen gehört hast und zum ersten Mal vor der Frage stehst, ob du dich Jesus anschließen willst und ob du seine Vergebung annehmen willst, also ob du Christ werden willst, dann rate ich dir, dann mache es wie Lydia. Diese entschiedene Frau, die hat sich sofort auf der Stelle entschieden. Eine Frau fängt Feuer. Jesus hat mal gesagt, ich bin in diese Welt gekommen und möchte ein Feuer entzünden und möchte, dass es brennt. Und ich wünsche dir, dass in dir heute eine brennende Sehnsucht entsteht. Eine brennende Sehnsucht nach Vergebung und nach Frieden mit Gott. Denn Frieden mit Gott ist für alle Menschen da, auch für dich.
Wir wollen zusammen beten. Danke, Herr, dass du unser Friede bist und dass du Frieden in unserem Leben machen willst. Und bei allem Hetzen, allem Jagen nach den falschen Lebensmaßstäben willst du uns zurückholen und uns zeigen, wie ein Leben mit dir aussieht. Danke, dass du uns auf den richtigen Weg bringen willst und dass diejenigen, die mit dir gehen, gute Erfahrungen mit dir gemacht haben und dass die, die noch zögern und nicht Ja sagen oder nicht Ja sagen wollen, dass du ihnen das wahre Leben schenken willst, heute Abend, jetzt und hier, dass sie Vergebung ihrer Schuld bekommen, dass sie auch all das ausräumen können, was sie belastet und bedrückt, an Sorgen, Ängsten, Nöten und Zweifeln. Und dass du sie neu machen willst, stärken willst und dass sie neu mit dir durchstarten können. Segne den Entschluss eines jeden Einzelnen, Herr. Amen.
Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, wir haben drei Kinder gehabt, drei Töchter. Und wir waren mal im Urlaub an so einem See. Und nun müsst ihr wissen, meine Töchter konnten noch nicht schwimmen. Und wir haben denen gesagt, wer als erstes von euch schwimmen lernt, dem schenken wir 5 Mark. Das war damals viel Geld für mich. Und wir haben denen auch die nötigen Mittel gekauft, also so Schwimmkissen, die man unter der Achsel macht und so Korkgürtel, die man im Bauch schnallt. Und die hatten das alles und haben das alles schon gesehen, also praktisch und theoretisch, das wussten die alles. Aber sie haben es selber noch nie gemacht. Naja, und nun saßen wir an so einem See und wir als die Eltern, wir waren so, saßen ein bisschen weiter hinten vom Ufer und in der Nähe vom Ufer saß eine unserer Töchter. Und die hatte so den Kopf in die Arme gestützt und stierte auf die Wasserfläche. Man sah von hinten so kleine Rauchwölkchen aufsteigen, also ein Entschluss reifte heran. Und auf einmal steht die auf und sagt, ich gehe jetzt schwimmen. Und tap, 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 so wie es war, ohne alles Gürtel und so, ging die rein ins Wasser. Also ich war natürlich entzückt, ich bin wie es Rumpelstilzchen am Ufer auf und niedergeschwuppt und habe mir ja den 5-Mark-Schein vor die Nase gehalten und geldgierig wie die war, schwamm die. Und das ist Bekehrung. Du sitzt auf deinem Standpunkt, schon 15 Jahre oder 50 Jahre, fühlst dich vielleicht ganz wohl. Und dann kommen solche Menschen wie wir vorbei und sagen, ja, ist ja auch okay, nichts dagegen zu sagen. Dein Leben ist vielleicht so völlig in Ordnung, aber es gibt noch eine ganz andere Dimension, von der du keine Ahnung hast. Ich habe heute Abend von der Dimension der Vergebung gesprochen. So wie ich zu meiner Tochter gesagt habe, du hast keine Ahnung, wenn du am Ufer da und rumhockst, wie schön das im Wasser ist. Das ist eine Dimension, da erlebst du was ganz Neues. Nun könnte ich mir vorstellen, dass manche von euch heute Abend hier sitzen und sagen, naja, das klingt ja alles ganz gut. Ich meine, Frieden mit Gott haben können. Mal wieder meinem Ehepartner ins Gesicht gucken können. Oder meiner Mutter. Das müsste herrlich sein, wenn ich diesen blöden Druck mal los wäre. Wenn ich das mal alles abgeben könnte, neu anfangen könnte. Aber ihr sitzt hier da vielleicht und sagt, na, aber wenn ich mich nur in die Hände von Jesus begebe, gehe ich da nicht unter, lässt er mich fallen oder hält er mich? Und bringt er mich wirklich durch das Leben durch bis rüber an das andere Ufer? Meine Tochter hat so da gesessen erst und Überlegung gehabt. Das habt ihr doch alle gehabt. Wer von uns hätte denn schwimmen gelernt, wenn wir nicht mal reingeschmissen worden wären oder mal reingesprungen wären? Die hat sich auch gesagt, gehe ich da nicht unter wie so eine bleierne Ente? Klappt das wirklich, dass ich da nicht untergehe, sondern sogar was Schönes erlebe? Das ist normal, solche Zweifel. Und das ist normal, wenn solche Zweifel jetzt durch deinen Kopf schwirren. Nur, das lässt sich nicht anders klären, das Problem, als dass du ins Wasser springst. Dass du dich in die Arme von Jesus wirfst. So wie meine Tochter ins Wasser reingesprungen ist. In die Arme von Jesus werfen, damit meine ich, dass du sagst, ich lasse jetzt alles hinter mir, sage, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe und lass mich beschenken mit der Vergebung Gottes. Der Weg ist für jeden von euch offen. Dort steht das Kreuz und es werden die beiden gleich ein Lied spielen und während des Liedes, da kann jeder, der zu Jesus kommen will, hier vorkommen. Was hier in der Zeichensprache gezeigt wird, Jesus am Kreuz, das kannst du in der Zeichensprache erwidern. Du stehst auf, das heißt, du verlässt dein altes Leben, gehst hier vor, stellst dich mit dem Gesicht zum Kreuz. Und das heißt, ab jetzt soll Jesus der Zielpunkt deines Lebens sein, der Maßstab deines Lebens. Ich werde mich auch da unten hinstellen und auf dich warten. Ich bleibe aus einem einzigen Grund da unten stehen, weil ich dir helfen will. Denn wenn du nach vorne kommst, da sprechen wir ein Gebet. Ganz einfache Worte. Das steht auch auf der letzten Seite von dem Liedheft hier abgedruckt. Und du sprichst mir das nach. Da sprechen wir Jesus, den Auferstandenen, an. Ich rede ja nicht von einem Toten, ich rede ja von dem Auferstandenen Jesus, der jetzt hier ist. Und dieses Zeichen bedeutet, wir Christen glauben, jetzt ist Jesus hier. Und wenn du dich zu ihm stellst, dann wirst du das erleben können. Was bis jetzt für dich eine reine Theorie ist, was ich heute Abend geschildert habe. Dass es eine Vergebung gibt, einen Neuanfang, ein neues Leben. Dann kommen gleich noch andere Christen, die sich zu dir stellen, mit dir austauschen wollen, dir weiterhelfen wollen auf dem Wege. Aber jeder Weg beginnt ja mit einem ersten Schritt. Und so auch der Weg der Bekehrung. Und weißt du, hier geht es ja nicht um lumpische 5 D-Mark, wie ich sie damals meiner Tochter hingehalten habe. Hier geht es um mehr. Hier geht es um das ewige Leben,